Hallo und herzlich willkommen im winterlichen Webcafé. Hallo, lieber Kai.
Winterliches Web. Oh, ich bin total begeistert. Hallo, Felix.
Ich sage das im Speziellen deshalb, weil ich mich nämlich tatsächlich im Winter befinde. Bin gerade in Kitzbühel und eigentlich Skifahren. Aber wir wollen noch eine Folge diese Woche aufnehmen. Und deswegen habe ich mein ganzes Equipment mitgeschleppt. Und Kai, während du immer stehst, liege ich gerade im Bett, weil hier die beste Akustik ist.
Hat es gerade schon gesagt, in der Vortonaufnahme, machen wir mal so ein kleines Test-Recording, da klingt das so, als hättest du dich in irgendeiner Kissenburg verschanzt, weil es ist alles sehr viel weniger schallig und hallig. Und ich stelle mir vor, wie du da vor verschneitem Fenster in so einer Decke eingekauert irgendwo vorm Kamin sitzt.
Ja, genau so ist es. Der Kamin ist zwar unten im Wohnzimmer, aber ich habe hier herrlichen Blick auf die Kitzbühler Berge und ja, habe es mir gemütlich gemacht, habe eine schöne Holzdecke. Also akustisch ist das eigentlich optimal, hier fast ein Tonstudio. Und ja, bin ganz froh, dass ich eine Folge mit dir aufnehmen kann. Und wir haben auch ein schönes Thema uns heute rausgesucht. Bevor wir dazu aber kommen, würde ich sagen, erzählst mir mal, was für einen spektakulären Tee du mitgebracht hast, weil ich heute nämlich gänzlich unspektakulär unterwegs bin.
Ich habe auch gar keinen Tee. Also man muss ja dazu sagen, für unsere Verhältnisse nehmen wir ja im grauesten Morgen auf, also im Prinzip mitten in der Nacht um kurz vor 12. Und das heißt, ich habe mir mal wieder die Chance, einen Kaffee zu trinken. Und diesmal habe ich aus der Lüdinghausener Rösterei, das ist so ein bisschen südlich von Münster, habe ich einen Röstkaffee für unsere Siebträgermaschine. Und der wird beschrieben mit einer, jetzt muss ich meine Brille zurechtrücken, Hausmischung aus Robusta und Arabica, fruchtig mit Schokoladennote, schonend in der Trommel geröstet.
Mhm.
Und die habe ich mir hier angesetzt zu einem leckeren Cappuccino. Und ich muss sagen, der geht ganz gut weg. Er ist nämlich schon halb leer.
Ja, das hört sich aber richtig fein an. Ja, wunderbar. Ja, dann bist du genauso klassisch unterwegs wie ich. Ich habe nämlich heute keinen Tee natürlich irgendwie aus meiner Schublade ziehen können. Habe hier aber ein Beutelchen Earl Grey gefunden. Kann dazu auch gar nicht viel mehr sagen, weil ich ihn einfach weggeschmissen habe, die Tüte. Aber ist ein toller Earl Grey, geht gut runter, ganz wunderbar.
Ich finde das gut, dass du jetzt mal wieder so die Messlatte ein bisschen niedriger gelegt hast, damit du jetzt beim nächsten Mal wieder ein bisschen punkten kannst. Immer nur nach oben geht's nicht.
Ja, da bringe ich wieder was Spannendes mit, genau. Kai, das Thema heute lautet Material UI. Und genau genommen wollen wir einerseits über Material UI reden, aber dann vielleicht auch so ein bisschen gucken, was es noch für Alternativen gibt und in welchen Situationen Material UI das richtige Framework ist. Aber vielleicht erzählen wir den Leuten da draußen erstmal, was Material UI überhaupt ist. Und Kai, hast du eine gute Definition oder soll ich mich mal dran probieren?
Also die Definition, die Material UI selber hat, also wir reden hier von materialui.com, da gibt es so ein bisschen Variationen, müssen wir gleich drüber reden. Die beschreiben sich selber als Open Source React Component Library that implements Googles Material Design. Genau, das ist es. Also eine Komponentenbibliothek für React, um das nochmal zu übersetzen, die sich an dem Material Design von Google orientiert. Und die Idee ist relativ einfach. Es gibt zig verschiedene Varianten auch. Man möchte als App-Entwickler oder Webseitenentwickler nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, beziehungsweise den Button neu erfinden. Und deswegen bietet Material UI so eine breite Palette von Bausteinen, die man wiederverwenden kann, um sich da sein eigenes UI zusammenzubasteln.
Genau, das können dann Buttons sein, Formularelemente, aber auch so Grids oder so Cards. Also alles, was man eigentlich von diesem Material Design kennt. Und Material Design ist ja damals von Google entwickelt worden, eigentlich eine konsistente Designsprache, die für diese ganzen Android-Systeme, aber ich glaube auch für ja, Google Docs und was Google alles eben an Anwendungen hat, dann verwendet wurde. Und in dieser Designsprache gibt es eben diesen Baukasten, der aber mit Google erstmal nichts zu tun hat, außer dass eben dieses Material Design verwendet wird. Genau, und die Komponenten können wir eben nutzen, können dann super konsistente Anwendungen schnell entwickeln und können uns eigentlich auf die Funktionalität konzentrieren und müssen uns eben über Design und so keine Gedanken machen. Und das Praktische ist natürlich, dass dann da Sachen wie Barrierefreiheit und so weiter, Browserunabhängigkeit, dass das eben alles schon mitgedacht wurde von den Leuten, die es entwickelt haben.
Dieses Material Design, das hast du gerade kurz angerissen, das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Das hast du gerade gesagt, seit damals Google entwickelt eben als so einheitliche Designsprache für all ihre Dinge, die sie so haben, also die Website natürlich, aber auch allem voran das Android-Betriebssystem, wobei man da aufpassen muss, dass das wirklich nur für die Betriebssysteme gilt, wo das native Android drauf ist. Die allermeisten, Samsung und Co., haben ja ihr eigenes UI da drauf.
Stimmt.
Und das Besondere daran war damals relativ neu, dass es eben nicht irgendwie so eine Art von Corporate Design ist, wo die sagen, so unsere Farbe ist jetzt grün und deswegen machen wir unser Interface grün oder sowas, sondern die haben sich gedacht, wie muss sich ein UI verhalten, was für Regeln muss das befolgen? Es ist ja rein digital, also da kann man in der Theorie mit alles mitmachen. Aber welche Regeln können wir aufstellen, sodass es zum einen ein durchgehend kohärentes Design ist, wo wir ein paar Grundlagen definieren und wo aber die Leute dann, wenn sie das Design weiterdenken, mit eigenen Ideen kommen können. Und was die sich gedacht haben ist, ja, was ist denn, wenn diese ganzen Interface-Elemente, die wir in der digitalen Welt haben, so tun, als wären sie echte Elemente? Also da gibt es zum Beispiel klassisch, so ein Basisbaustein ist ein Paper und da wiederum sind Dinge drauf und die Idee ist, okay, du hast einen Schreibtisch, das ist dein Hintergrund, da drauf liegt ein Stück Papier, so wie du es auch auf dem echten Schreibtisch hast und da drauf ist zum Beispiel ein Text. Wie wird sich das in der Realität verhalten? Das Papier wirft einen kleinen Schatten, weil es ja optisch, also im 3D-Raum sich hervornimmt vom Schreibtisch und deswegen hat es einen kleinen Schatten. Und darauf wiederum, wenn da irgendwelche Dinge drauf liegen, dann haben die auch wieder Schatten. Also die haben versucht, die reale Welt im Design abzubilden und dann da Regeln rausgeschafft mit, wie verhalten sich Schatten und wie sind Elemente aufeinander gestapelt und wie können die miteinander interagieren und solche Späße. Und dann ein relativ stimmiges Grundkonzept rausgearbeitet, was man dann auf ganz viele andere Elemente übertragen kann. Und dieses Material UI, über das wir jetzt sprechen, ist eben eine Interpretation von diesem Design für konkret React. Und es gibt ganz viele andere ähnlich klingende Frameworks und Tools, die versuchen, dieses einheitliche Google Material Design, was eben nur ein abstraktes Designkonzept ist, in verschiedene Technologien zu übertragen. Es gibt auch noch eins, das ist nur mit CSS und dann gibt es auch noch für Vue und alles andere. Aber das ist so diese grundlegende, damals relativ gute Idee gewesen von Google zu sagen, ein Designkonzept, was man dann erweitern kann.
Und ich finde das als Entwickler so schön, weil das wirklich, du hast es schon so angerissen, total logisch ist. Man kann eigentlich eine UI logisch aufbauen und es gibt für alles eine Erklärung, warum das jetzt auf einer bestimmten Ebene sein soll oder warum eben irgendwas einen Schatten wirft oder einen dolleren Schatten als ein anderes Element oder einen breiteren Schatten oder warum eine bestimmte Farbgebung da ist. Also denken wir an Primary- und Secondary-Geschichten, also zum Beispiel an Buttons. Dann ist das alles eben sehr logisch strukturiert und das gefällt mir natürlich als Entwickler besonders gut, dass man eine UI erklären kann und vor allem auch anderen Entwicklern ja eine ganz gute Hinweise geben kann, wenn die UI, die die jetzt gerade mit den Komponenten gebaut haben, vielleicht nicht so wahnsinnig logisch ist. Und dann kann man sagen, guck mal hier, das ist doch eher eine sekundäre Funktion, ne, nicht so wichtig, mach da doch lieber ein Secondary draus. Und das finde ich halt so schön in der Entwicklung.
Genau, die Herausforderung, die man ja beim Entwickeln von UIs hat, ist, dass jeder Entwickler ja so ein bisschen für sich denkt, was braucht er gerade, was macht er gerade, hat vielleicht auch eigene Vorzüge, was so Design angeht. Und die Idee von diesem Material Design und dann in der Implementierung auch von dem Material UI ist eben, dass die entwickelnden Menschen sich nicht selber Gedanken drüber machen, wie etwas aussieht, sondern die überlegen eher, was sie brauchen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, um ihr UI abzubilden. Und dann gibt das Material Design und dann auch das Material UI dafür eben schon Elemente vor. Also wenn du irgendwelche Dinge in einer Liste abbilden möchtest, dann musst du dir nicht Gedanken machen, wie diese Liste aussieht, sondern das Material Design und Material UI, das nutzen wir jetzt synonym, die sagen, okay, hier ist, wie eine Liste funktioniert und wenn du eine Liste bauen möchtest, dann benutzt du dieses Listenelement genauso. Und das ist einerseits ganz charmant, weil du dann als Entwickler nicht groß nachdenken musst, wie genau optisch du jetzt irgendwelche Dinge implementierst. Und außerdem ist es dann auch kohärent durch die ganze Anwendung hindurch. Das fällt natürlich dann auseinander, wenn man irgendwas dann doch mal absichtlich abweichend designen möchte. Dann geht dieses ganze Konstrukt natürlich kaputt, aber bis dahin haben die Entwickelnden möglichst wenig Traktion damit, ein Design zu bauen.
Genau, und eine Idee davon ist ja auch, dass die Leute da draußen, die die Anwendung benutzen, auch eine Wiedererkennbarkeit haben. Also diese Buttons, die man verwendet, die Listen, die man verwendet, auch die Art, wie man damit interagiert, die ist dann eben bestenfalls schon bekannt von Android, von anderen Google-Produkten oder eben auch von anderen Leuten, die Material Design in ja, welcher Form auch immer dann einsetzen, zum Beispiel eben als Material UI. Und dadurch sind die Anwendungen bestenfalls sehr intuitiv.
Genau. Die konkrete Ausprägung, über die wir jetzt heute sprechen wollen oder beziehungsweise schon halb gesprochen haben, ist eben Material UI oder MUI, liebevoll genannt, MUI.com. Und das ist eben eine Interpretation von diesem Material Design explizit für React. Die gibt es schon seit 2014, hat auch gar nichts mit Google zu tun. Also das ist ein eigenständiges Team, was damals angefangen hat mit so einer kleinen Komponentenbibliothek. Und jetzt über die Zeit immer weiter gewachsen ist, immer größer geworden ist. Und ich glaube, dieses MUI ist auch, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht nochmal davor, aber einer der, wenn nicht sogar die größte UI-Bibliothek, die es für React da draußen gibt. Also unglaublich lange gibt es sie schon, unglaublich viele Bausteine haben die. Und inzwischen ist das auch eine richtige Firma geworden, die neben diesem Basis-Material UI, MUI Core nennen die das, also das Open Source Framework oder Komponentenbibliothek, mit dem man eben diese Designs bauen kann, haben die auch noch andere Sachen, nämlich auch eigene kostenpflichtige Templates oder erweiterte Komponenten, wo man dann Geld für bezahlen muss. Also das ist ein richtiges Ökosystem geworden inzwischen.
Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist nämlich für mich einer der Nachteile, dass es inzwischen auch bezahlte Varianten gibt. Ich möchte aber nochmal kurz darauf eingehen, in welchen Fällen wir Material UI gut einsetzen können und wofür es praktisch ist. Und dann kommen wir natürlich naturgemäß auch dahin, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist einzusetzen. Und hast du eine Idee, so grob, wo wir das immer einsetzen?
Wir setzen das immer ein, wenn wir React haben.
Genau, das hängt jetzt aber damit zusammen, dass wir relativ spezielle Software entwickeln, dass wir nämlich im Wesentlichen ja Web-Anwendungen bauen, viel auch so interne Anwendungen, die jetzt nicht ein besonderes Augenmerk aufs Design legen oder die haben keinen besonderen Anspruch ans Design, sondern die sollen eher funktional sein. Und das würde ich nämlich sagen, ist genau der Kosmos, in dem man Material UI gut einsetzen kann. Weil in dem Moment, wo man jetzt was für den Enduser macht, das total schick, neu, vielleicht auch anders aussehen soll, müsste man mit Material UI ziemlich viel umstylen und das will man eigentlich nicht, sondern du willst eigentlich Material UI so nutzen, wie es ist. Du kannst ein Theme draufpacken, du kannst also schon was an den Abständen machen, du kannst was an den Farben machen, du kannst was an den Fonts machen, aber eigentlich willst du Material UI ungefähr so nutzen, wie es eben immer aussieht. Also man erkennt ja auch sehr schnell, wenn irgendwie Material UI eingesetzt wird.
Genau, die meisten Kunden kommen ja auf uns zu und wollen irgendeine Anwendung von uns, also irgendeine inhaltliche Funktion, die wir denen dann bauen. Und da ist es denen gerade egal, wie das optisch aussieht. Da ist sowas natürlich ideal, weil es out of the box ganz viele Dinge liefert, die gut funktionieren und die auch gut aussehen. Aber wenn jetzt natürlich ein Kunde kommt, der schon einen unheimlich guten Designer bezahlt hat, eine total fancy Webseite zu bauen, da dann so ein Material UI drauf zu zwängen, ist dann wahrscheinlich eher nicht so das Richtige der Wahl. Da hast du schon ganz recht.
Genau, das haben wir auch immer wieder, dass Leute schon ein Design mitbringen und dann überlegt man halt, wie kriege ich jetzt dieses Design vernünftig umgesetzt und dann ist Material UI normalerweise nicht das Richtige. Da gibt es dann Alternativen, die ganz gut funktionieren. Wir haben jetzt bisher das Glück gehabt, dass wir meistens Material UI einsetzen konnten, so dass wir mit diesem reinen UI und Styling und so erstmal wenig zu tun hatten, was wir zwar können, aber was natürlich auch praktisch ist, wenn man es dann erstmal links liegen lassen kann und sich wirklich um die Funktionalität kümmern kann.
Das ist dann eben eine individuelle Abwägung bei jedem Projekt, weil dieses Material UI eben schon so viele Sachen out of the box mitbringt, die man ansonsten aufwendig selber programmieren müsste, dass man entweder sagt, okay, ich versuche es jetzt doch mit Material UI und verbiege es optisch so, dass es zu meinem Design passt. Oder ich suche vielleicht eher eine andere Komponentenbibliothek, die dann eher schon die Designsprache spricht, die ich haben möchte. Weil wirklich komplett selber bauen, das kann ich für so Projekte in unseren Größen eigentlich gar nicht mehr empfehlen. Da hat man so viel Overhead oder mehr Aufwand, um ein bisschen der deutschen Sprache zu bemühen, für einfach die absoluten Basisbausteine, die man so braucht für eine Webseite. Das hat man schon bei so fertigen Bibliotheken einfach viel komfortabler.
Genau, also irgendeine Bibliothek willst du ja auf jeden Fall nutzen, ob das jetzt Material UI ist. Das ist jetzt eine, die wir gerne mögen, aber es gibt natürlich auch tolle andere Bibliotheken, die da draußen sind. Vielleicht ganz interessant, wir haben ja jetzt ein größeres Projekt, ja, ich würde mal sagen abgeschlossen, das wir über 2 oder 3 Jahre entwickelt haben, also wirklich eine lange Zeit. Und da hatte der Kunde tatsächlich ein eigenes Team, das Material UI nochmal in eine eigene Designsprache übersetzt hat. Also die haben Material UI als Basis genommen und haben die Komponenten aber ja fast schon größtenteils so angepasst, dass ein eigenes Design draus wurde. Kai, wie hast du das wahrgenommen? War das erfolgreich? War das sinnvoll?
Also es stimmt natürlich, dass dieses Material UI einfach schon sehr viel opinionated ist, wie man so sagt. Und sich dadurch, dass es sich an diesem Material Design orientiert, eben schon sehr starke Vorstellungen hat davon, wie Dinge zusammenpassen. Und deswegen finde ich es durchaus okay zu sagen, man nimmt sich die Grundlage Material UI und auch Material Design und denkt das aber weiter. Dann muss man natürlich nur aufpassen, dass man das wirklich auch konsequent macht. Und die Gefahr ist immer, dass dann einzelne Entwickler das vielleicht nicht so 100% auf dem Schirm haben und die Leute darüber auch nicht. Und dann hast du ganz schnell so das Problem, dass es uneinheitlich wird.
Genau, das Uneinheitliche ist natürlich so eine Geschichte. Wenn, dann musst du dann alle Komponenten angehen oder das Theme so konsistent umschreiben, dass es eben überall vernünftig aussieht. Und ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich war da überhaupt nicht von begeistert, dieses Material UI so umzubiegen, dass das eben weitestgehend ein eigenes Design war. Also man hat schon noch gesehen, dass es Material UI ist, aber es wurde schon an vielen Stellen geschraubt. Und dadurch sind halt irre viele Bugs entstanden. Also sei das jetzt in Responsive-Ansichten oder ja, wenn man dann alternative Designs von den Komponenten verwendet hat, die dann vielleicht in dem Theme nicht berücksichtigt wurden. Und wir hatten ganz, ganz viele Bugs, die damit zu tun hatten, dass dieses Designsystem, was da drauf geschnallt wurde, ja, irgendwie nicht so gut mit Material UI funktioniert hat, wie das dann ursprünglich gedacht war. Und wenn man es einfach gelassen hätte, hätten wir halt keine Probleme gehabt. Aber natürlich auch ein Standard-Design, was natürlich jetzt keinen vom Hocker gehauen hätte. Aber ich war insgesamt da nicht so begeistert von. Und ich finde, wenn man Material UI einsetzt, dann sollte man das dezent ja seinen eigenen Ansprüchen anpassen. Aber dann muss man auch hinnehmen, dass es eben aussieht wie Material Design.
Du hast es am Anfang angesprochen, dass sowas wie Accessibility, was ja in unseren Breitengraden einfach schlicht ignoriert wird, bei diesem Material UI schon out of the box fast perfekt ist, dadurch, dass das eben so ein riesiges Projekt ist, was über Jahre immer wieder iteriert ist, haben die so viele Sonderregeln und Sonderformen, also das ist so gut ausgearbeitet, dass sobald man da versucht, selber tiefgreifender einzugreifen und irgendwelche Änderungen zu machen, kann es ja eigentlich nur schlechter werden. Und das ist wahrscheinlich so ein Beispiel gewesen von, die wollten es ein bisschen ändern, haben es dann aber nicht ganz genau so gemacht, wie Material UI das gerne hätte. Die haben da auch Ideen, wie man das anpassen kann und sowas, aber es wird dann schnell fuckelig. Und dann kann es natürlich schnell passieren, dass man es dann eher verschlimmbessert und irgendwas auf den ersten Blick vielleicht optisch anders aussieht, aber im Hintergrund Responsiveness, Accessibility, diese ganzen Dinger dann eher kaputt sind.
Genau. Hast du eine Idee, was für Frameworks man einsetzen könnte oder Bibliotheken, wenn man jetzt wirklich selbst stylen wollte? Ich habe mir nämlich mal angeguckt, was so die Alternativen dazu sind. Und man hört natürlich auch so links und rechts immer, was andere Leute so einsetzen.
Ja, es gibt zwei abweichende Konzepte davon, die man sich überlegen kann. Das eine ist, Material UI ist ja wirklich schon ein komplett fertiges Paket. Also das bietet die Bausteine und gleich ein Design dafür mit. Und bei Bausteinen, da müssen wir uns nicht sowas wie einen Button vorstellen, was man in einer Zeile HTML und CSS gerade noch selber machen können, sondern da sind auch wirklich komplizierte oder aufwendige Bausteine dabei, wie Inputfelder, die zig verschiedene Error-States und Hilfe-States und sonst irgendwas haben. Das kannst du also nicht mal so eben selber schreiben oder Listen oder interaktive Elemente, so Modale, die aufgehen. Also schon relativ komplizierte Bausteine. Und die komplett selber zu entwickeln, das ist natürlich die eine Option. Dann kannst du es ja machen, wie du es willst, aber es ist auch eben sehr aufwendig. Und da geht dann sowas wie Tailwind CSS rein. Das ist ja jetzt keine Komponentenbibliothek, sondern eine CSS-Bibliothek. Die geben dir einfach viele individuelle CSS-Regeln an die Hand und damit kannst du dir dein komplett eigenes Designsystem bauen. Aber das ist natürlich sehr aufwendig, weil diese ganzen Dinge, so Modale und so weiter, musst du dann alles selber bauen. Also das ist die eine Variante. Zweite Variante, die so ein bisschen dazwischen ist, ist so das Konzept der Unstyled Components. Da gibt es bei Material UI auch eine Variante, die nennt das MUI Systems. Das ist im Prinzip das Material UI ohne das Design, also nur das HTML- und JavaScript-Logik unten drunter, wo dann vielleicht schon ein Modal dabei ist.
Ach, das kannte ich selbst noch nicht.
Ja, aber es macht eigentlich nichts außer die Logik. Und da kannst du dann deine eigene Designsprache draufsetzen. Also das ist so ein bisschen auch so ein Zwischending, dass man sagt, es gibt Bibliotheken, die geben dir die Komponenten und die Logik, die dahinter steckt, aber kein Design. Und das kannst du dann selber da draufsetzen. Das ist so ein bisschen das Zwischending.
Ja, interessant. Ich habe nämlich von Base UI gelesen. Das ist wohl von den Machern von Material UI, aber eben dann unstyled. Also das bringt eben kein Style in dem Sinne mit, sondern erstmal nur die Komponenten. Ich weiß nicht, ob das Überschneidungen hat oder noch was ganz anderes ist.
Ja, genau. Die entwickeln sich da so ein bisschen in mehrere Richtungen. Es gibt, wie gesagt, das Material UI. Das ist das fertig designte Konzept. Dann gibt es Base UI oder MUI Systems, das sind im Prinzip nur die Komponenten unten drunter. Und dann entwickeln die gleichen Entwickler auch noch Joy UI, nennen die das. Das ist im Prinzip ein Geschwisterkind von Material UI, was sich eben nicht an diesem Material Design orientiert, sondern ein eigenes Designsystem draufbringt. Und in der Richtung gibt es einige andere Bibliotheken. Es gibt noch Chakra UI oder wie es mit dem schlimmen Namen Schatzen.
Schätzchen oder so, ne? Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht.
Die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, die sich eben nicht so sehr an dem Material Design festhalten. Das Konzept ist immer das gleiche. Entweder volles Design-Baukasten, so wie Material UI, oder Unstyled, das ist so in der Mitte, oder eben komplett selber bauen.
Ja, genau. Radix UI und dieses Schätzchen oder wie auch immer man das ausspricht, das sind ja so die New Kids on the Block, die im Moment so ja, ziemlich gehypt sind, würde ich sagen. Ne?
Genau.
Haben wir noch Nachteile von Material UI, die wir hier anbringen müssen, die Leute da draußen wissen müssen, bevor sie sich jetzt euphorisch da reinstürzen und Material UI nutzen, was ich an sich nur jedem empfehlen kann, aber so ein paar Nachteile haben wir schon, ne?
Ja, also ich weiß nicht mal, ob ich es Nachteil nennen würde, aber eben diese Verheiratung mit Material Design, die muss man sich eben bewusst vor Augen führen. Und das ist jetzt hier konkret Material Design 2. Das ist auch nochmal, wenn man da ins Detail geht, eine entscheidende Unterscheidung. Es gibt ja inzwischen bei diesem Material Design 3 Iteration. Die neueste ist Material Design 3. Diese ganzen neuen Smartphone-Modelle, die basieren da drauf. Material UI U heißt das jetzt, weil man das so super fancy individualisieren kann. Und das ist relativ kompliziert ins Web zu übertragen, weil da ein paar fancy Dinge dabei sind. Und da tut sich das Material UI-Team auch relativ schwer. Also da ist seit Ewigkeiten ein Port für angedacht. Das heißt, dieses Material UI basiert auf dem Design 2, um da jetzt mal ganz ins Detail reinzupicken. Und wenn man sich eben nicht an diesem Material Design orientieren möchte oder an den Eigenarten orientieren, die Google da aufstellt, also ist einfach die falsche Wahl. So, man kann da schon viel dran machen, aber das muss man im Hinterkopf haben, dass sowohl Material Design als auch Material UI relativ konkrete Vorstellungen davon haben, wie du welche Elemente verwendest und wie die im Zusammenhang stehen. Also bestes Beispiel, es gibt, wenn man so eine Liste abbilden möchte, im Material UI relativ konkrete Vorgaben, wie du welche Komponenten zusammenstöpseln möchtest, damit das am Ende ein kohärentes Bild gibt, damit die Abstände passen, damit es responsive ist und so weiter und so fort. Sobald du das nicht so genau machst, wie die das machen, fällt es halt an irgendeiner Stelle auseinander. Gleiches Beispiel mit dieser Card-Element. Das ist auch ein ganz prominentes Bauteil bei Material UI. Das ist so eine Karte mit so einem Header und dann Content und unten so Actions. Leute, die mal schon mal irgendeine Google-Anwendung vor sich hatten, haben es vielleicht schon gesehen. Und da ist es auch so, die haben relativ konkrete Vorstellungen davon, wie man das verwendet. Und sobald man es nicht so verwendet, wie die sich das vorstellen, geht es halt schnell kaputt und fällt auseinander. Und damit meine ich jetzt, passen irgendwelche Abstände nicht mehr, passen irgendwelche Größen nicht mehr zueinander, ist es vielleicht nicht mehr so responsive. Das ist alles natürlich nicht dramatisch, weil es letzten Endes nur UI ist. Aber die Idee ist ja eben, dass man aus einem Guss ein Interface hat, wo wenig passieren kann.
Man kann schon fast sagen, die Vorteile von Material UI sind eigentlich auch die Nachteile. Man hat eben ein vorgegebenes Designsystem, man muss sich nicht viele Gedanken machen. Aber wenn man das möchte, ist es eben auch gleichzeitig ein Nachteil.
Genau, das ist eben so wie bei diesen ganzen Frameworks, nenne ich es jetzt mal allgemein, die so stark opinionated sind. Also bestes Beispiel ist ja eben auch Laravel. Das hat so viele Vorstellungen davon, wie man Dinge macht. Und wenn du sie genauso machst, wie die sich das vorstellen, ist es ein perfektes Framework, was dir super viel Arbeit abnimmt. Aber sobald man ein bisschen davon abweicht und vielleicht diese Hintergründe nicht so im Kopf hat, dann geht es auch schnell kaputt. Und das ist eben eine Sache, da muss man sich schon sehr einlesen, auch mal in dieses Material UI und dieses Material Design, um zu verstehen, wie die Bausteine da zusammenhängen. Wenn man das dann gemacht hat, ist es super schnell für Prototyping. Also dadurch, dass man sich dann gar keine Gedanken mehr ums UI machen muss, sondern nur noch die eigene Logik implementieren, kriegt man da so unglaublich schnelle Ergebnisse runter. Für mich privat habe ich mal irgendwelche kleinen Helper-Tools gebaut. Innerhalb von einem Tag kriegst du ein Produkt fertig, was schon einiges kann, weil ich mich als Entwickler eben nur auf die ganze Geschäftslogik im Hintergrund konzentrieren kann und kein bisschen irgendwie UI machen muss.
Genau, du kannst ja sogar zwischen deinen eigenen Anwendungen deinen Komponenten auch hin und her schieben. Wenn du React und Material UI benutzt, dann kannst du es eigentlich wiederverwenden. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass das auf Material UI 2 basiert und das ist auch einer der Nachteile, die ich mir hier kurz notiert habe. Das wirkt einfach insgesamt auch ein bisschen oldschool schon fast, ne? Also es ist halt nicht mehr so wahnsinnig modern. Es ist halt so dieses Android von vor 5 Jahren, sagen wir mal. Damals hat ja jeder Bootstrap verwendet. Und wenn man eine Anwendung hatte, die nach Bootstrap aussah, also das hat einen angesprungen, das hat man direkt gesehen.
Mhm.
Und das ist jetzt nicht per se schlecht, aber ja, irgendwann hat man das halt so ein bisschen satt gesehen und das oft gesehen. Und dann haut einen das nicht mehr so wahnsinnig vom Hocker. Und das wird mit Material UI, wenn es nicht schon passiert ist, wird es definitiv passieren, dass man sagt, ja, das ist halt so eine 2020er Anwendung, vielleicht so in der Richtung. Und ja, das muss man natürlich im Hinterkopf haben. Und da hoffe ich natürlich drauf, dass die Leute von Material UI sagen, hier in den neuen Versionen machen wir das auch optisch nochmal ein bisschen anders und gehen da mit der Zeit und machen das wieder interessant. Aber das kann man nicht so richtig voraussetzen und das ist definitiv ein Nachteil, dass man mit der Optik heutzutage eigentlich keinen mehr vom Hocker hauen wird.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass auch das Material UI-Team gefangen hält, dass sie sich eben so an diesem Design orientieren und das Design ändert sich nicht mehr. Und ich habe schon so oft irgendwelche PRs gesehen, wo jemand gesagt hat, hey, hier wäre das nicht cool, das so und so zu machen. Und die Meinung wäre, ja, aber das Design gibt es halt nicht her. Und die versuchen das schon wirklich mit allen Regeln der Kunst zu brechen, diese Vorgabe. Aber die haben sich eben mit diesem Material UI, dem Material Design verschrieben. Und deswegen versuchen die es auch möglichst so zu machen, wie die es machen. Und haben da gar nicht so künstlerische Freiheit, irgendwas zu verbessern, auch wenn es das vielleicht wäre. Es wird immer mehr gelöst, aber das ist das Grundproblem.
Genau. Und dann habe ich noch einen riesen Nachteil aufgeschrieben, wo ich mir gar nicht sicher bin, wie nachteilig der ist. Aber der hat schon für mich so einen Geschmack. Und das ist ganz klar diese, ja, ich glaube, neue, also zumindest kannte ich die jetzt noch nicht so lange, diese neue bezahlte Version. Es gibt ja jetzt drei verschiedene Versionen. Es gibt diese Core-Version, die ist frei, auch nach MIT, Open-Source-Lizenz, also alles super. Und dann gibt es MUI X Pro, nennt sich das, und MUI X Premium. Und das ist dann 180 US-Dollar pro Entwickler im Jahr. Und das Premium kostet sogar 588 US-Dollar, wenn die Zahlen jetzt gerade stimmen, aber ich glaube so Pi mal Daumen in der Richtung, pro Entwickler. Und ja, da sind Funktionen gebündelt. Also in dem Pro sind da so Sachen drin, wie dass man Tabellen nochmal anders sortieren kann, oder in diesem Grid-System sind da spezielle Funktionen drin. Und die kann ich eben nur nutzen, wenn ich diese Pro- oder Premium-Version nutze. Und jetzt habe ich natürlich so ein bisschen das Gefühl, da rutschen immer weiter Funktionen rein, die vielleicht für uns im Alltag auch wichtig sind. Ich habe aber keine Lust, 180 Dollar pro Entwickler im Jahr zu zahlen, jetzt für die einfache Variante schon. Und das wäre definitiv ein Grund, warum man sich das überlegen muss, ob man Material UI weiter einsetzt.
Es ist ja so, da ist ein kostenloses Tool, was uns unglaublichen Mehrwert bietet und uns erlaubt, unheimlich schnell komplexe Anwendungen zu bauen, die wir dem Kunden, also unseren Kunden, verkaufen. Und dafür nutzen wir ein kostenloses Tool, an dem wir auch, wir haben es gerade gesagt, einen gewissen Anspruch haben, was Updates angeht, was Accessibility angeht. Und wir erwarten auch, dass wenn die irgendwelche Sachen ändern, dass das dann nicht kaputt geht oder sowas. Also wir verlangen da eigentlich von einem kostenlosen Tool 100%ige Perfektion, also sehr viel Arbeitsleistung, ohne dass wir dafür Geld bezahlen, weil kostenlos Open Source, MIT, hast du gerade gesagt. So, wer bezahlt das Ganze? Da sitzen ja trotzdem Leute dahinter, die das berufsmäßig machen und die da sehr viel Zeit reinstecken und irgendwie ja auch Geld bekommen wollen. Und man sieht das bei sehr, sehr vielen Open-Source-Projekten, dass die versuchen, sich zu kommerzialisieren. Also auch wieder da als Beispiel Laravel. Da gibt es dieses Basis-Laravel-Framework, das ist kostenlos. Und inzwischen aber ein relativ elaboriertes Ökosystem da drumherum mit Forge und Cloud und so weiter. Und das wird dann so kreuzsubventioniert. Das heißt, die bezahlten Pro-Varianten von so einer kostenlosen Alternative helfen so ein bisschen, die kostenlose Alternative zu stützen. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier bei diesem Material UI genauso ist. Die wollen so diese Basis weiterhin kostenlos anbieten und müssen aber trotzdem das irgendwie kreuzfinanzieren. Und deswegen gibt es da Pro-Auskopplungen von, wo man für irgendwelche Bausteine mehr Geld bezahlt. Und offensichtlich ist das notwendig, da geht es ja gar nicht darum, wie ich das finde, weil wir bezahlen denen ja nichts. Das wäre natürlich die Alternative, dass wir sagen, wir kaufen das kostenlose Material UI von denen, dann können sie sich auch nur ganz darauf versteifen.
Ja, was ich finde, ist halt, die haben das erst kostenlos angeboten und jetzt nehmen die Funktionen raus oder dazu, die praktisch sind, und sagen, die sind jetzt Premium. Und wenn das von Anfang an klar gewesen wäre, dann hätte man das von Anfang an für sich bewerten können und dann sagen können, yo, die bezahlten Funktionen sind jetzt für mich nicht so spannend, die Core-Variante reicht mir, das passt. Und da finde ich den Ansatz von Laravel eigentlich besser, dass das Framework an sich erstmal kostenlos ist und ich dann aber zum Beispiel ein Hosting-Paket oder so, was total praktisch sein kann, was ich dann dazu buchen kann, das aber nicht unbedingt muss. Also dass die quasi aus ihrem Ökosystem das Geld schöpfen und nicht eigentlich aus deren Kernprodukt. Das finde ich hier halt schwierig bei Material UI.
Ja, also bei Material UI muss ich jetzt dazu sagen, ich hatte noch nicht das Gefühl, dass die einem irgendwas aus der kostenlosen Variante wegnehmen, um sie in die Pro-Variante zu packen. Und all die Sachen, die in der Pro-Variante drin sind, habe ich noch nicht gebraucht. Das sind dann Erweiterungen für ohnehin schon sehr komplizierte Module, also zum Beispiel Tabellen. Es gibt bei Material UI, der kostenlose Variante, sehr viele Möglichkeiten für Tabellen, wo man auch schon Tabellen gestalten kann mit Sticky-Headern und unterschiedlich fancy Varianten. Das ist alles kostenlos. Und dann gibt es einen Pro-Upgrade für diese Tabellen, wenn man so möchte. Und da gibt es noch sehr viel elaboriertere Sortieren und Filtervarianten und sowas. Fertig, out of the box. Und ich habe bis jetzt mit diesen Tabellen noch nicht so viel gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, wo ich sagte, oh, da habe ich jetzt unbedingt was gebraucht, was hinter so einer Probezahlschranke versteckt ist. Vielleicht kommen da andere Leute mit anderen Anwendungsfällen eher hin. Mir ist es noch nicht negativ aufgefallen, deswegen störe ich mich jetzt auch nicht daran, dass es da irgendwelche Pro-Upgrades gibt. Die verkaufen zum Beispiel auch schon fertige Templates, wo man sich so ein Dashboard nicht selber designen muss, sondern es schon fertig bekommt.
Und zum Teil auch Sachen, die Funktionalität sind, ne? Also man kann, ich weiß gar nicht, ob es Pro oder Premium ist, da gibt es so einen Export für die Tabellen, dass direkt eine Excel oder CSV daraus exportiert wird. Das, finde ich, ist gar nicht unbedingt die Idee von Material UI, weil das ja eher ein Design ist, als dass das jetzt Funktionalität bietet. Und da finde ich zum Beispiel okay, dass man sagt, ich biete euch eine zusätzliche Funktionalität an, die ihr kaufen könnt.
Ja, oder Date Picker gibt es auch in der kostenlosen Variante. Und dann gibt es aber super fancy Date Picker, wie man sie auch von Booking oder so kennt, wo man Zeiträume abstecken kann und sowas. Die gibt es dann pro. Also ich kann schon die Notwendigkeit nachvollziehen, weil so wie wir gibt es wahrscheinlich die allermeisten anderen Entwickler, die das einfach nutzen, dann einen unglaublichen wirtschaftlichen Mehrwert raus generieren. Dadurch Erwartungen an das Team stellen, also weil wir gar nicht wissen, wie viele Issues da offen sind, weil irgendwelche Teams das nutzen und dann damit so Fehlerreports hingehen, von denen sie auch gesehen werden wollen. Und das alles aber kostenlos. Deswegen gibt es, glaube ich, fast keine Alternative dazu, dass die da Pro-Varianten anbieten. Und so wie es jetzt konkret aktuell bei Material UI ist, habe ich da absolut keine Reibungspunkte mit.
Okay. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, jetzt kann man sagen, Open Source, andere kriegen das auch hin, nehmen wir Linux oder so. Aber man muss ja schon immer das einzelne Projekt sich auch angucken, weil es gibt ja nur ganz wenige, die wirklich jetzt aus reiner Freundlichkeit jetzt ein großes Open Source Projekt entwickeln, sondern oft stehen ja schon irgendwie Firmen dahinter, die das entweder selbst nutzen und dann von der ganzen Community profitieren, die das Ganze weiterentwickeln. Es gibt ja immer ganz unterschiedliche Ansätze. Und hier ist es ja eine Firma, die offensichtlich auch Geld verdienen muss, die das Ding hier zur Verfügung stellt und natürlich müssen die über irgendeinen Weg Geld verdienen. Deren Ansatz ist es jetzt, diese Pro-Varianten zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob die noch andere Einkommensquellen haben. Klar, also das gehe ich natürlich mit, dass eine Firma irgendwo auch Geld verdienen muss. Die Variante kann man sich dann so ein bisschen drüber streiten. Ich habe mal nachgelesen, wie das ist, Kai, weil das sind ja jetzt jährliche Developer-Lizenzen. Was passiert dann, wenn ich jetzt eine Anwendung entwickelt habe für meinen Kunden und der benutzt diese Anwendung mit einem Pro-Feature, sagen wir mal, das ich eingebaut habe? Und jetzt habe ich aber keine Lust, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diese Pro-Lizenz zu bezahlen. Weißt du, was die Material UI-Leute dazu sagen?
Ich weiß nicht, was die konkret dazu sagen, aber üblicherweise bei solchen Modellen ist es ja, dass wenn deine Lizenz ausläuft, dass du dann die letzte Version unter deiner Lizenz quasi für immer nutzen kannst. Wenn du es upgraden willst, musst du wieder Geld bezahlen.
Da hast du den Nagel schon ganz gut auf den Kopf getroffen. Ich habe ChatGPT als erstes gefragt und der sagte, in dem Moment, wo meine Lizenz ausläuft, muss ich alles löschen oder darf das Projekt, das Programm nicht weiterverwenden? Das ist aber falsch. Ich habe nämlich dann in der EULA oder dem End-Users License Agreement ist es ja nachgelesen, unter Punkt 322, wer es dann ganz genau nachlesen will. Ich kann es auch kurz vorlesen, die schreiben hier Perpetual, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, in Production, Licensee is allowed to perpetually use in a production environment any versions of the software released before the end of the license term. Ich weiß nicht, ob man es jetzt richtig verstanden hat, aber übersetzt heißt es eben genau das, was du gesagt hast. Also in dem Moment, wo ich diese Developer-Lizenz habe, kann ich das natürlich nutzen, kann ich das updaten und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo ich die Lizenz nicht mehr habe, kann ich das Programm aber weiter nutzen, perpetual, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber das ist eben dauerhaft. Also ich kann es dauerhaft nutzen in der Version, bis wohin ich bezahlt habe. Und ich könnte natürlich später für Updates, also ich sag mal, ich mache jetzt ein halbes oder ein Jahr später, will ich jetzt ein Update fahren, dann erneuere ich meine Lizenz nochmal, kann dann meine Updates mir holen und kann die Lizenz dann aber auch wieder kündigen und das Ding in Production weiter benutzen. Das finde ich so von der Idee ganz fair. Und wenn wir dann darüber sprechen, dass man ja in den meisten Sachen schon nicht länger als ein Jahr entwickelt, also reichen diese 180 US-Dollar für einen Entwickler dann auch aus und dafür kann ich diese Features dann nutzen. Klar, jetzt bin ich natürlich auch ein großer Fan von Updates und so weiter, aber das ist jetzt vielleicht bei einer Designbibliothek nicht das Allerwichtigste, da ständig Updates zu machen. Und dann finde ich sogar noch ganz fair vom Pricing her.
Das ist ein relativ beliebtes Konzept. Das gibt es ja zum Beispiel bei PHP Storm auch. Ne? Da haben wir auch eine bezahlte Lizenz. Und da ist auch so, wenn wir das nicht mehr bezahlen, dann können wir quasi die Version, wie sie ist, weiter benutzen für immer und kriegen dann aber halt keine Updates mehr.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ah ja.
Ja, das ist ein relativ verbreitetes Konzept so. Wir müssen da mal einen eigenen Podcast zu machen, wo wir über das Thema Open Source sprechen, weil ich glaube, da steckt viel drin, was jetzt so ein bisschen von Material UI wegführt.
Gerne.
Aber das finde ich ein ganz spannendes Thema.
Gerne.
Ein anderer Punkt, der mich bei Material UI viel mehr aufregt, da muss ich jetzt nochmal zurück, ist, wird jetzt wieder sehr technisch, das SX-Prop. Was meint der Mann damit? Also Bei Material UI gibt es, wie gesagt, fertige Komponenten, so ein Button zum Beispiel. Da kann ich so einen Button aus der Bibliothek importieren und dann kann ich da meinen Text reinschreiben und vielleicht noch eine Farbe geben und fertig ist. Dann habe ich den einen Button und überall, wo ich den Button auf diese Art verwende, sieht der gleich aus. Und das bedeutet einheitlicher Stil. Und wenn ich dann im Theme, was ich natürlich auch machen kann, die Farbe ändere, dann geht das durch die ganze Anwendung durch. Und so ist die Idee bei allen Komponenten, dass sie im Prinzip schon ready to use sind, ja, wieder Englisch, ne? Fertig zum Benutzen. Und wenn ich sie so einsetze, wie es die Dokumentation mir vorgibt und eben die Dinge anpasse, die für meine Anwendung wichtig sind, also Texte ändern oder vielleicht ein bisschen Logik rein, dann funktioniert das wunderbar. Und die allermeisten Properties, die so eine React-Komponente aus dem Design hat, die kann ich eben dafür nutzen, um so übergreifende semantische Entscheidungen zu treffen davon, wie sich Elemente verhalten sollen. Und es gibt aber eine Prop, das sogenannte SX-Prop, die haben sie jetzt jüngst eingeführt. Und die ist gleichzeitig super mächtig und super gefährlich, weil was es im Prinzip macht, ist Inline-Styles auf der einzelnen Komponente. Und da kann man schon sehen, wo das hinführt. Es gibt den Entwickler die Möglichkeit, jede einzelne Komponente individuell mit CSS-Regeln zu überschreiben. Und insbesondere bei neuen Entwicklern, die sich mit dem Material UI beschäftigt, habe ich schon öfter gesehen, dass sie dieses SX-Prop missbrauchen, ich sage es so, um eben bestimmte Sachen hinzubekommen, die sie vielleicht für individuelles Design haben wollen oder vielleicht auch, um irgendwelche Fehler wieder zu kaschieren, die sie vorher gemacht haben, weil sie Bausteine nicht richtig verschachtelt haben. Und das ist natürlich die Hölle, wenn dann einmal in der Anwendung da jemand mit anfängt, geht eben diese ganze Nachhaltigkeit verloren über dieses einheitliche Design, was man machen kann. Also die Idee ist, was ich allen Leuten einprüge, ist, lasst die Finger von diesem SX-Prop oder generell von individuellem Styling in dem Zusammenhang und benutzt die Komponenten so, wie man sie haben möchte und benutzt die Komponenten auch nur mit semantischen Eigenschaften, sodass wir an der zentralen Stelle im Theme sagen können, da gibt es so fancy Sachen wie Style Overrides oder Default Props, die man auf alle Komponenten gleichzeitig setzen kann, wo man das wunderbar anpassen kann. Und so, wenn man ein schönes UI gebaut hat, ohne individuelles Styling, kann man da wunderbar in der Theme so ein bisschen rumspielen und dann mit einem Schlag die ganze Anwendung designen. Aber eben aufpassen, dass man dann beim Implementieren der einzelnen Elementseiten oder Elementbausteine oder Module sich eben nicht auf das Design konzentriert, sondern wirklich streng nach Vorschrift die Material UI Bausteine verwendet, damit man dann abschließend im Ganzen da das Style draufpacken kann.
Also ich gehe absolut mit, dass ich das oft sehe, dass die Leute Komponenten nicht richtig verwenden und dann zum Beispiel einen Abstand noch mit reinhacken in dieses SX-Property, damit das wieder vernünftig aussieht. Und das ist natürlich ein Anwendungsfall, wo das nicht passt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so kritisch bei dem SX-Property, sondern ich finde es eigentlich extrem praktisch, seitdem es das gibt, weil das eigentlich diese ganzen individuellen Styles an einer Stelle bündelt und ja, man das auch direkt sehen kann, dass da was individuell gestylt ist. Und ich finde es einfach nur praxisnah, weil als es das noch nicht gab, hat man sich halt immer tierisch verbogen, doch hier und da dosiert eigene Styles drauf zu packen. Und ganz ohne eigenes Styling geht es meiner Meinung nach schon nicht. Also die Praxis zeigt schon, hier und da muss ich schon noch mal ein bisschen nachjustieren, damit es einfach noch mal einen Tick geschliffener aussieht, weil dann doch jedes Design irgendwie noch ein bisschen anders ist. Und ja, es gibt einfach Anwendungsfälle, in denen muss ich dann doch noch mal einen Button reinquetschen und der muss dann halt noch mal einen Tick schmaler sein, als er vielleicht jetzt vorgegeben ist. Und da muss ich einfach über dieses SX-Property gehen. Ich muss natürlich ganz genau wissen, was ich da mache und mich trotzdem irgendwie auch an diese Material UI oder Material Design Guidelines halten. Aber ich finde es schon sehr praktisch und definitiv notwendig und praxisnah, dass es das gibt.
Da graust es mir natürlich, wenn du sagst, dass da ein Button ausnahmsweise mal kleiner sein soll. Aber das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ich gehe ja mehr so ran als Qualitätssicherungsmensch, der Code-Reviews macht und eben darauf achtet, dass möglichst viele unterschiedliche Programmierer eine einheitliche Anwendung programmieren, die sich nachher leicht warten lässt. Und du bist ja mehr so ein bisschen der Designer oder der Feinschliffmensch, der an individuellen Strüber geht und sagt, ich als übergreifender Designer entscheide jetzt, dass hier ausnahmsweise irgendwas so und so aussehen soll. Da haben wir vielleicht ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Und ich stimme dir zu, dass wenn man diese SX-Prop richtig einzusetzen weiß, ist es ein unglaublich mächtiges Tool. Dadurch, dass es auch die ganze Zeit eng mit dem Theme verknüpft ist, kann man da super elegante und schnelle Lösungen schaffen, wenn man doch irgendwas abweichen möchte, Aber man muss eben sehr genau wissen, was man da tut, sonst insbesondere bei großen Anwendungen mit vielen Entwicklern geht das leicht nach hinten los.
Ja, das hast du jetzt gerade auch gesagt, dass das mit dem Theme so einhergeht. Und das ist ja das Schöne, ich kann bei den Spacings, also bei einem Margin zum Beispiel, da muss ich jetzt keine Pixelwerte eingeben, was ich übrigens ganz oft sehe, sondern du kannst wirklich auch Werte wie 1 oder 2 angeben und das orientiert sich dann an dem Standardabstand, der im Theme definiert ist. Oft sind das dann zum Beispiel 8 Pixel und wenn ich dann 2 eingebe, habe ich eben Abstand von 16 Pixel und daran kann ich mich in diesen SX-Properties auch weiter halten oder ich kann die Farben aus dem Theme weiterverwenden oder Schriftarten und so weiter und so fort.
Es ist fantastisch. Also wirklich dieses SX-Prop gleichzeitig Fluch und Segen, aber man muss eben genau wissen, was man tut.
Ganz genau. Kai, ich wäre schon am Ende mit Vor- und Nachteilen und habe das Gefühl, wir haben schon einen ganz guten Überblick. Wenn du noch was ergänzen möchtest, dann ist jetzt die Zeit dafür.
Ja, ich klinge so ein bisschen wie der große Staubsaugervertreter, der allen Material UI verkaufen möchte. Aber ich finde es halt wirklich gut. Es gibt Schwachstellen, das stimmt. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Performance gesprochen. Also dadurch, dass es so riesig ist, kann das schon alleine der Entwicklung mal sein, dass die IDE recht lange braucht, um die ganzen Sachen zu indizieren. Aber auch dafür gibt es in der Dokumentation Hinweise, wie man das lösen kann. Barrel Imports ist ja das Zauberwort. Also es ist wirklich, dadurch, dass es auch so groß ist, eine sehr gut gepflegte Bibliothek. Und wenn einem das Design egal ist und man React verwendet und sich ein bisschen informiert hat, was Material Design ist und Material UI ist, dann ist das meiner Meinung nach der beste Pick für so eine Komponentenbibliothek. Und es gibt so schnell so gute Ergebnisse, die also nicht nur gut aussehen, sondern auch schon fancy Animationen und so ein bisschen UX dabei haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir das eigentlich fast ungefragt für jedes neue Projekt einfach aufsetzen. Also große Empfehlung von mir, auch wenn es natürlich Fallstrick gibt, den man sich bewusst sein muss.
Den Worten kann ich mich eigentlich nur anschließen. Vielleicht nur so als Mini-Ergänzung. Wir können ja wirklich sagen, wir setzen Material UI jetzt seit vielen Jahren ein. Ich kann es gar nicht ganz genau benennen. Und ich kann aber wirklich sagen, es ist abgehangen, die Komponenten funktionieren gut, es ist zuverlässig und man kann es wirklich in Produktivumgebungen, in Business-Anwendungen kann man es wirklich tipptopp einsetzen. Und Material UI hat mir, ich müsste jetzt drüber nachdenken, aber noch keine Probleme bereitet in irgendeiner Form. Ich habe auch noch nie einen Bug-Report oder irgendwas geschrieben, sondern es ist wirklich so, wie es da ist, es ist wirklich super gut entwickelt und funktioniert richtig klasse.
Und wir machen noch einen Podcast über Open Source.
So machen wir es. Kai, damit sind wir eigentlich schon am Ende. Ich gehe wieder Skifahren und ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche.
Dir auch und tschüss da draußen.